Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder das Spätleseteam von Radioaktiv. Heute mit einer Sondersendung zu einem unserer wichtigsten Organe. Wir unternehmen eine Reise ins Land der Verdauung und wenden uns dem Darm, seiner Bedeutung und seinen vielfältigen Aufgaben zu. Durch die Sendung führt Matthias Lindner.
An unendliche Weiten ist man gewillt zu denken, wenn man sich vorstellt, dass wir ein Organ beherbergen, das knapp 5-mal so lang ist wie wir selbst und so viel Oberfläche hat, dass darauf bequem Tennis oder Fußball gespielt werden könnte. Oder anders gesagt, die 100-fache Fläche der Haut nennt er sein eigen. Die Rede ist vom Darm, einem Organ, vor dem man den Hut ziehen möchte, so Erstaunliches wie dieses Gebilde leistet. Heute wollen wir diesen guten, fleißigen Freund in unserem Inneren einmal genauer betrachten, wollen sehen, was er so alles zu Wege bringt und was wir ihm zuweilen aber auch alles zumuten und welches Echo bei zu viel Missachtung zurückkommt. Und das Echo, das sehr ausgeprägt in Nordeuropa vorhanden ist, erreicht uns mit stetig steigender Tendenz. Der Darm und die Verdauung, ein Thema, das man gerne unter den Tisch fallen lässt bzw. lieber hinter gut verschlossenen Klotüren lässt. Aber hier und da verwandelt sich das schamvolle Weggucken in ein interessiertes Hingucken. Und so soll es in dieser Sendung sein.
Ich hab heute eingekauft, was man so mal zum Leben braucht. Steaks und Bier und Zigaretten.
Steaks und Bier und Zigaretten.
Und an der Kasse ist sie aufgetaucht, tippte Zahlen in den Automat und hat mich angelacht. Ich sagte Steaks, Bier und Zigaretten.
Steaks und Bier und Zigaretten.
Am nächsten Tag war ich natürlich wieder da. Kaufte, was ich gar nicht wollte. Na was für Steaks, Bier und Zigaretten.
Steaks und Bier und Zigaretten.
Ich wollte sie nur sehen und fragen, ob sie nicht vielleicht, aber irgendwie habe ich nichts rausgebracht. Steaks, Bier und Zigaretten.
Steaks und Bier und Zigaretten.
Ach Mann, was ist bloß los mit dir? Seit Tagen kaufe ich nur bei ihr. Seh, wie ihre Augen strahlen, wenn ich in ihrer Nähe beim Zahlen. Doch gestern hab ich mir ein Herz gefasst. Ich hatte 80 Kilo Senf in meinem Einkaufswagen. Kein Steaks, kein Bier und keine Zigaretten. Ah.
Steaks und Bier und Zigaretten.
Sie sah mich an und musste lachen. Ich lachte auch und sagte, die sind nur für sie die Sachen. Sie sagt heute keine Steaks, kein Bier und keine Zigaretten.
Steaks und Bier und Zigaretten.
Seit heute weiß ich, sie heißt Barbara. Wir saßen irgendwo in einer Coffeebar. Du hast mich lange warten lassen, sagte sie. Ich hab mich schon beim ersten Mal in dich verliebt, Chérie.
Oh, 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 oh. Steaks und Bier und Zigaretten.
Für alle.
Steaks, Bier und Zigaretten. Steaks und Bier und Zigaretten.
Während man ohne jeden Skrupel über Herz-Kreislauf-Beschwerden, Rheuma oder Diabetes spricht, So schweigt es krank in Scham bei allen Verdauungsproblemen, obwohl dieser Vorgang ja eigentlich bereits im Mund beginnt und die Nahrung die Reise weiter über die Speiseröhre in den Magen nimmt, bis sie dann im gut organisierten Darm ganz langsam ihr Ende findet. Die 24-jährige Doktorandin der Medizin, Julia Enders, die überraschenderweise einen Bestseller zum Thema Darm geschrieben hat, will die Lanze des Schweigens brechen mit ihrem Buch »Darm mit Charme«.
Die beiden Meisterwerke der anderen Schläuche, Herz und Hirn, genießen hohes Ansehen. Das Herz gilt als lebenswichtig, weil es Blut durch den Körper pumpt. Das Hirn wird bewundert, weil es sich jede Sekunde erstaunliche Gedankengebilde ausdenkt. Der Darm aber, so glauben die meisten, geht währenddessen höchstens mal aufs Klo. Sonst hängt er wahrscheinlich lässig im Bauch rum oder pupst ab und zu. Besondere Fähigkeiten kennt man von ihm eigentlich keine. Man könnte sagen, wir unterschätzen das ein wenig. Ehrlich gesagt unterschätzen wir es nicht nur, wir schämen uns sogar oft für unser Darmrohr. Darm mit Charme.
Wie bei fast allem im Leben tritt etwas dann in unseren Fokus, wenn es auffällig wird, wenn es nicht mehr reibungslos funktioniert oder ungefragt seine Richtung ändert, wenn es stört oder gar streikt. Dann fällt uns schlagartig ein, da ist doch noch etwas, dem ich bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt habe. Der Darm und die Verdauung gehören heutzutage zum Kreise der Aufständigen, die nicht mehr so weitermachen, wie wir das noch vor etlichen Jahrzehnten gewohnt waren. Kein Wunder, denn das, was wir unserem Verdauungstrakt anbieten, hat sich zum Teil grundlegend geändert. Dr. Med. Volker Schmiedl, Internist und Chefarzt der inneren Abteilung der Habichtwald-Klinik, die ganzheitlich und naturheilkundlich arbeitet, schaut zeitlich zurück, um eine ausgeglichene, schlichte Ernährung zu erklären.
Also wenn man mich nach einer normalen, gesunden Ernährung fragen würde, würde ich immer sagen, das ist die Ernährung, wie man sie vor 60 bis 70 Jahren hatte, kurz nach dem Krieg. Viel Gemüse, viel Brot, viel Kartoffeln, einmal in der Woche Fisch, einmal in der Woche Fleisch. Wenn wir die Ernährung alle zu uns nehmen würden, dann hätten wir weniger Blutdruck, dann hätten wir weniger Herzinfarkt, dann hätten wir weniger Diabetes. Das wäre eine halbwegs vernünftige Ernährung. Oder eine mediterrane Ernährung, die aber so mediterran ist, wie die Griechen und Italiener und Spanier das in den 50er Jahren zu sich genommen haben. Das wäre eine sehr gute Ernährung. Vielleicht noch ergänzt um einige asiatische Einflüsse, sprich Sushi, Grüntee, Soja. Das wäre dann wirklich eine richtig tolle Ernährung.
Die Faktoren, die für die heutige Ernährung häufig eine Rolle spielen, sind Geld und Zeit. Es soll möglichst billig sein und es soll sich schnell zubereiten lassen. Dass für viele Kinder das Kochen geradezu einen exotischen Touch hat, ist nicht verwunderlich. Natürlich erscheinen stattdessen Fertiggerichte in Plastikbehältern und dazu passend die Mikrowelle. Erstere haben in der Regel wenig Nährstoffe, landen sie in der so praktischen Mikrowelle, verschwinden auch noch die mageren Überreste. Wissenschaftler haben festgestellt, man könnte ebenso gut die Plastikverpackung selbst essen und wäre gleich gut bzw. schlecht ernährt. Dass dem Konsumenten das minderwertige Produkt so lecker schmeckt, dass man immer wieder gerne zugreift, hat seine Ursache in den Zusatzstoffen, erklärt der Naturwissenschaftler und praktizierende Heilpraktiker Joachim Bernd Vollmer.
Es geht nicht allein um die möglichen Giftstoffwirkungen von Geschmacksverstärkern, die mit Einstiegsdrogen vergleichbar sind. Speziell Glutamat entfaltet seine Wirkung, wie andere Suchtstoffe auch als Neurotransmitter durch Anregung der Gehirntätigkeit. Natürliche Geschmacksgeber werden plötzlich als flach empfunden, wenn der fünfte Geschmack, jenseits von süß, sauer, salzig und bitter, unserer Zungenknospen durch Glutamat aktiviert wird. Umami ist ein japanischer Begriff und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt. Dessen fälschliche Bedeutung, Wohlgeschmack, basiert auf herzhaftem Fleischgenuss. Das hat auch seine Bewandtnis, denn Glutamat wird, wenn nicht über Fermentation, so aus konzentriertem Fleisch hergestellt. Die im Fleisch vorhandene Glutaminsäure ist der Träger dieser Geschmacksrichtung und kommt überwiegend in Fleischprodukten vor. Zur Herstellung werden Innereien vom Schwein unter Einwirkung von Enzymen aus Schimmelpilzen in Salzsäure verkocht, danach mit Natronlauge neutralisiert, mit Zuckerkolleur als Flüssigware, getrocknet als Pulver oder mit Fett versehen als Brühwürfel in den Handel gebracht. Der Rest wird in Fertiggerichten und Dosennahrung verbraucht. Glutamat wird also mit Vorliebe dort eingesetzt, wo etwas vorgegaukelt werden soll, was eigentlich gar nicht da ist. Guter Geschmack. Daher ist das Haupteinsatzgebiet minderwertige Ware. Man kann davon ausgehen, dass sämtliche Speisen, die unter Mitwirkung von geschmacksverstärkenden Produkten zubereitet werden, eine schlechte Qualität aufweisen, die kaschiert werden soll.
Engagierte Journalisten wie der Stuttgarter Hans-Ulrich Grimm, der seit vielen Jahren im Bereich Lebensmittel recherchiert, berichtet, dass das weiße Pülverchen auch im Verdacht steht, für unliebsame Auswirkungen auf das Gehirn mitverantwortlich zu sein. So zum Beispiel bei Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose. Auch soll es ins körpereigene Hormonsystem eingreifen und Mechanismen manipulieren. Und was die Verdauung betrifft, kann es für Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall sorgen.
Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Serviert dir ein Bayer schlecht riechende Eier, leuchten nachts in Sachsen die Schweinehaxen, dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Sitzt du in Hessen und wirkst dich beim Essen, oder winken in Schwaben aus der Leberwurst Schaben, dann empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Ja. Verschimmelte Pilze, ich frag mich, wer will sie? Ein völlig verdrecktes Törtchen, wem schmeckt es? Ein mit Asche bestreutes Sandwich, wen freut es? Ein in Fischöl getauchtes Plätzchen, wer braucht es? Dim, 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 dim. Ja, es empfiehlt dir die Gesundheitspolizei. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen.
Der Hexenkessel heißt heute Chemiefabrik und Food Design und einer der ganz großen befindet sich im Weserbergland, heißt Simrise, ansässig in Holzminden und steht mit an der Weltspitze der Duft- und Geschmacksstoffherstellung. Mit weltweit 5000 Mitarbeitern, davon 2000 in Deutschland. Die Stadt der Aromen und Düfte nennt sie sich wohlklingend. Geboren werden diese Düfte im Labor. Was mittlerweile praktisch alles vortäuschen kann, die Illusion von Erdbeeren, Steaks oder Käse. Als Konsument muss man auf der Lauer liegen, auch was die Quellen der Information betrifft.
Eufig ist das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel, European Food Information Center. Nach eigener Aussage einer gemeinnützigen Organisation, die den Medien, Gesundheits- und Ernährungsfachleuten, Erziehern und meinungsbildenden Einrichtungen wissenschaftlich fundierte Informationen über Nahrungsmittelsicherheit und Qualität sowie Gesundheit und Ernährung auf eine für Konsumenten verständliche Weise liefert. Der Hauptsitz ist Brüssel, wo sonst? um alle Gesetzgebung in Europa im Griff zu haben. Wenn man sich jedoch die Firmen anschaut, die die Zusammensetzung des Vorstandsgremiums bestimmen, also diejenigen, die das Geld der wissenschaftlich fundierten Informationen für Nahrungsmittelsicherheit und Qualität liefern, erkennt man schnell, dass es sich um die führenden internationalen Getränke- bzw. Nahrungsmittelkonzerne und Fastfood-Ketten handelt. Die Organisation wird also von den Firmen und der EU finanziert und durch den gemeinnützigen Status ist diese Finanzierung steuerlich absetzbar.
Es muss schon einiges und über Jahre passieren, bis der Darm Alarm schlägt. Denn an sich stellt er ein ausgeklügeltes System dar, das mit seinen 100 Trillionen möglichen Bakterien viel fürs Immunsystem tun kann, angefangen beim adretten Dünndarm.
Unser Darm will uns so viel Fläche bieten wie möglich. Dafür faltet er gerne. Das sind zuallererst die sichtbaren Falten. Ohne sie bräuchten wir einen bis zu 18 Meter langen Dünndarm, um genügend Verdauungsfläche zu haben. Ein Hoch auf die Falten. Ein Perfektionist wie der Dünndarm hört allerdings hier noch nicht auf. Auf einem einzigen Quadratmillimeter Darmhaut ragen 30 winzige Zotten in den Nahrungsbrei. Diese Zotten sind so klein, dass wir sie fast noch sehen können, aber eben nur fast. Der Grenzbereich zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem wird von unseren Augen so hoch aufgelöst, dass wir gerade noch eine samtartige Struktur erkennen. Diese kleinen Zotten sehen unter dem Mikroskop wie große Wellen aus lauter Zellen aus. Samt sieht da ganz ähnlich aus. Unter einem besseren Mikroskop erkennt man, dass jede einzelne dieser Zellen wieder mit lauter zotteligen Ausstülpungen besetzt ist.
Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße werden aufgelöst und über die Darmwand ins Blut abgegeben. Ob tierisches oder pflanzliches Eiweiß das bessere ist, darüber hat man gerne gestritten, auch wenn schon seit langem Zusammenhänge zwischen Fleischkonsum und Krebsrisiko erkannt wurde. Die Milch ist im gesundheitlichen Ansehen fast bis zum heutigen Tage ein Spitzenreiter und immer noch gibt es Ärzte, die dieses Getränk gegen Osteoporose empfehlen. Für fahrlässig hält das der Fastenexperte und Bestsellerautor Dr. Med. Rüdiger Dahlke.
Studien, die besagen, wenn Sie Milchprodukte zu sich nehmen und umso mehr Sie zu sich nehmen, umso sicherer kriegen Sie Osteoporose. Es ist genau umgekehrt wie das, was bisher von der Werbungsebene, auch von der Milch- und natürlich Fleischindustrie verbreitet wurde. Milchprodukte machen Osteoporose und es wird nicht mehr so lange dauern. Da müssen wir ernsthaft diskutieren. Eigentlich müssen wir es jetzt schon diskutieren. Wenn man auf Zigarettenschachteln schon draufschreibt, Rauchen macht Krebs, dann gehört es auf Joghurtbecher, auf Milchflaschen und auf Fleischpakete auch drauf. Mit der gleichen Konsequenz.
Die Hamelner Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin Stefanie Huter sieht das ähnlich und hält eine vegane Lebensweise für empfehlenswert.
Wir müssen unterscheiden zwischen tierischem Kalzium und pflanzlichem Kalzium. Das tierische Kalzium, das in Form von Milchprodukten, also mit Milchprodukten zusammen aufgenommen wird, wird auch gleichzeitig mit viel Eiweiß aufgenommen. Viel Eiweiß verdrängt das Kalzium bzw. führt zu einer erhöhten Kalziumausscheidung. Es ist eindeutig erwiesen worden, dass Zivilisationskrankheiten, die wir heutzutage haben, sehr viel geringer sind bei den veganen Bevölkerungsschichten. Wir haben weniger Diabetesrisiko, wir haben sehr viel geringeres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, weil ja kaum Cholesterin auch aufgenommen wird. Wir haben ein sehr geringeres Risiko, auch an Übergewicht zu leiden. Es gibt wenig Veganer, die tatsächlich übergewichtig sind und dadurch haben wir natürlich insgesamt eine gesündere Lebensweise auch bei Veganern.
Buchautor und Heilpraktiker Joachim Bernd Vollmer hat mit der Reduzierung oder dem Verzicht auf Milchprodukte beste Erfahrungen gemacht.
Ich habe schon in den ersten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder feststellen können, wie in relativ kurzer Zeit eine Vermeidung oder zumindest eine Zurückstufung von tierischem Fremdeiweiß in der Nahrung auch bei Erwachsenen einen schnelleren und besseren Heilungsprozess nach sich zog. Selbst für Nichtallergiker sind, wenn es nicht ohne gehen soll, gesäuerte Milchprodukte wie Joghurt und Quark, der Vollmilch und Milchprodukten vorzuziehen. Bei Unsicherheit gilt generell, lieber die Finger davon lassen, vor allem, wenn sich ab der zweiten Lebenshälfte die im Darm befindlichen Laktasen, Enzyme für den Umbau von Milchzucker, reduzieren. Dadurch ist bei Aufrechterhaltung des Verzehrs der bisher gewohnten Milchprodukte ein gänzlicher Abbau nicht mehr gewährleistet. Die ersten Anzeichen einer vermehrt zähen Schleimproduktion im Mund weisen darauf hin. Daher sollte man in jedem Fall spätestens ab dem 40. Lebensjahr den Verzehr sämtlicher Milchprodukte verringern. Tritt des Öfteren ohne ersichtlichen Grund eine Verschleimung auf oder eine chronische Bronchitis, empfiehlt es sich genauso wie bei allen Lungenproblemen, Milchprodukte gänzlich aus seinem Ernährungsplan zu streichen. Dann gilt auch hier, lasst die Milch den Kälbern. Dann haben wir noch das Problem, dass unzählige Allergiker, Neurodermitiker, Asthmatiker oder an spastischer Bronchitis erkrankte Kinder aus vielerlei Gründen unter Kuhmilchprodukten leiden. An vorderster Linie steht da das Fremdeiweiß der Kuh, der mindestens 200 bis 300 Kühe, die sich in einem Liter Milch vereinen. In Verbindung mit einer Impfung für das im Aufbau befindliche Immunsystem eines Kindes ist das schlichtweg eine Katastrophe.
Neben der nicht abbrechenden Eiweißdiskussion war lange Zeit auch der Stand der Ballaststoffe nicht eindeutig geklärt. Als Dickmacher abgelehnt oder als verdauungsfördernd begrüßt, bilden Ballaststoffe auf jeden Fall einen Großteil der Nahrung für unsere Darmbakterien. Und das heißt in der Regel, das Immunsystem stärken und Krankheitsrisiken senken. Das weiß auch Stefanie Huter.
Genauso wie auch das Diabetesrisiko durch den hohen Anteil an Ballaststoffen natürlich gesenkt werden kann, weil der Insulinstoffwechsel einfach besser funktioniert, reibungsloser funktioniert. Also Ballaststoffe haben einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit, viel größer, als wir das früher immer noch angenommen haben. Und da ist der Veganer natürlich ganz klar im Vorteil.
Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren. Hab ich Wunden an den Zehen, nehme ich auch noch Bepanthen. Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium, weil das an den Nerven zerrt, schluck ich Baldrian des Bert. Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin, da geht es. Die Erkältung bin ich leid, ich nehm nachts Vic Medi-Night. Bleib ich trotzdem Bettenwälzer, nehm ich noch zwei Alka-Seltzer, dass ich abends gern was trink. Ist egal, dann Kanu Fink, aber sonst gesund. Alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pille in den Schlund. Herpes ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang dank Phenestil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Laxoberal. Nehme Lemozin für'n Hals, gegen Sodbrennen Ulrich Salz. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühl mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehm ich kaum noch Morphium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pille in den Schlund. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tags unter die Haube, muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt doch abends spät für genug Stabilität. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände, weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans Bayerwerk.
Getreide, Obst, Gemüse oder Hülsenfrüchte sind federführend für die Abteilung Ballaststoffe verantwortlich. Ein anderer wichtiger Aspekt, der heute mehr denn je wichtig für ein ausgewogenes Miteinander in der Magen-Darm-Welt sorgt, ist der Säure-Basen-Haushalt. Unsere Ernährung macht in der Regel eher sauer und zeigt sich in mannigfaltigen Symptomen, so die im Lipperland praktizierende Homöopathin und Kinesiologin Dagmar Mönnig.
Man kann erkennen, dass man übersäuert ist über einige körperliche Beschwerden. Das können sein Blähungen, das können sein schwaches Bindegewebe, Schlaflosigkeit, Verstimmungen oder zum Beispiel bei Kindern oder im Grunde in jedem Alter Vergesslichkeiten. Das kann sein, dass man sich unruhig und abgespannt fühlt, bis hin, dass man Bluthochdruck entwickelt. Oft sind es erst einfache Symptome wie ein Magendrücken und später kann es dann schon zu Sodbrennen in ausgewachsener Form führen, so dass man sogar das Gefühl hat, man müsste vielleicht auch mal einen Säurehemmer nehmen vom Arzt. Wenn man dann guckt, wie fängt unser Tag an? Wir frühstücken ja in der Regel, bevor wir aus dem Haus gehen, und die meisten Menschen trinken zum Frühstück einen Kaffee und essen ein Brot, entweder mit Käse, Marmelade oder manchmal auch Mettwurst oder solche Dinge. Und wenn man dann guckt, wie sind dann die Ernährungsmöglichkeiten? Und da wirkt der Kaffee auf jeden Fall stark übersäuernd. Das Brot wirkt auch sauer im Körper, es sei denn, man hat zufällig Dinkelbrot. Das ist das einzigste Brot, was eben basisch wirkt. Dann hat man die Marmelade, Süßigkeiten und Zucker wirkt sich im Körper eben leider auch sauer aus. Ja, und dann Margarine, Butter sind Fette, die jetzt erstmal zwar wichtig sind, um über vielleicht Vitamine aufzuschließen, aber jetzt auch nicht im positiven basisch wirken. Andere Leute frühstücken vielleicht ein Früchtemüsli. Da sieht es anders aus, wenn man da zum Beispiel Orangen isst oder Bananen, Äpfel, Birnen. Die wirken auf jeden Fall basisch im Körper und damit fängt der Tag dann ja auch viel besser an.
Ganz anders, wenn der Tag mit der morgendlichen Zigarette und einem kohlensäurehaltigen Getränk beginnt. Das sorgt schon für ein ausgesprochenes Ungleichgewicht, das wir noch verstärken, indem wir versuchen, der Säure dann medikamentös die Stirn zu bieten, zum Beispiel mit Säurehämmern. Ein Effekt nicht sinnvoll, da die Magensäure ja tatsächlich gebraucht wird, meint Medizindoktorandin Julia Enders.
Säure zu neutralisieren ist allerdings eine ziemlich schlechte Dauerlösung. Magensäure verätzt auch Allergene und schlechte Bakterien aus der Nahrung oder hilft bei der Eiweißverdauung. Einige der neutralisierenden Medikamente beinhalten außerdem Aluminium. Das ist ein sehr fremder Stoff für unseren Körper. Man sollte also niemals zu viel davon nehmen. Hört man nicht auf diesen Ratschlag, lernt man sehr schnell einen trotzigen Magen kennen, der seine Säure zurück will. Unser Magen produziert dann einfach extra viel Säure. Einmal, um das Medikament abzupuffern und darüber hinaus, um endlich wieder sauer zu sein. Säureneutralisierer sind nie Dauerlösung. Auch nicht bei anderen Säurephänomenen wie bei der Magenschleimhautentzündung.
Homöopathin Dagmar Mönnig, die auch die Gefahr von Antibiotika sieht, hält aber einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen und seine Lebensgestaltung für besonders wichtig.
Es ist so, dass ja nicht nur unser Essen sauer auf uns wirkt, sondern eben, dass noch einige andere Faktoren auch dazukommen. Viele Menschen nehmen regelmäßig Medikamente, weil sie vielleicht Allergien haben und auch Medikamente wirken im Körper übersäuernd. Aber zum Beispiel eben auch, wer stark unter Stress steht im Berufsleben oder auch manchmal schon Schüler in der Abiturzeit, die sehr viel Stresshormone ausschütten. Und das ist eben auch wichtig, den seelischen Bereich gut im Auge zu behalten. Und zum Beispiel vielleicht auch direkt, wenn man weiß, man hat viel Stress, Entspannungsübungen einzubauen, sich nicht so viel Sorgen in der Zukunft zu machen, sondern im Hier und Jetzt zu sein, um den Stress zu reduzieren und sich nicht mit Zukunftssorgen schon zu belasten, sondern die Dinge abzuarbeiten, da wo sie eben gemacht werden müssen.
Ist man längerfristig übersäuert, so zieht das gravierende gesundheitliche Schäden nach sich, sagt Joachim Bernd Vollmer.
Die Säure-Basenbilanz sollte sich um den neutralen Bereich herum bewegen. Da sonst an erster Stelle Krankheiten wie Gicht, Weichteilrheumatismus und Gelenkentzündung zu erwarten sind. Bei jahrelanger stark säurehaltiger Ernährung kann es auch zur Übersäuerung des Muskelgewebes kommen, was sich schädlich auf den Herzmuskel auszuwirken vermag. Aber auch unser Allgemeinbefinden und viele andere chronische Erkrankungen können stark durch das Säure-Basen-Verhältnis in unserem Körper beeinflusst werden. Basenpulver sollte allerdings wirklich nur in Problemfällen zum Einsatz kommen. Eleganter und vor allem auf Dauer gesünder ist es, seinen pH-Wert über die Lebensmittel zu regulieren.
Der menschliche Organismus versucht, oft über viele Jahrzehnte hinweg, eine bestehende Übersäuerung zu kompensieren. Das gelingt auch eine Zeit lang. Doch fallen beim täglichen Stoffwechsel so viele Säuren und Schlacken an, dass unser Körper sie alle gar nicht hinausschaffen kann. Da müssen diese Schlacken irgendwo zwischengelagert werden, zum Beispiel im Bindegewebe. Falten und Zellulite entstehen dadurch. Sie werden auch in die Gelenke gepackt, wo sie zu Arthritis und Arthrose führen. Ebenso sammeln sich in den Nieren, der Galle oder der Blase Schlacken an und wachsen dort zu Nierensteinen, Gallensteinen oder Blasensteinen heran. Der Organismus lagert gewisse Schlacken sogar in den Blutgefäßen, wo sie zu Verengungen, dann zu Bluthochdruck und schließlich zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen können. Obwohl alleine eine Übersäuerung bzw. eine Fehlernährung zu den verschiedensten Krankheitsbildern führen kann, werden oft unnütze Diagnosemethoden zum Einsatz gebracht, bei denen man schon den Eindruck von Geschäftstüchtigkeit bekommen kann. Auch das Phänomen Blähungen zieht viel Unsinniges nach sich, so Dr. Med. Volker Schmiedl.
Welche Diagnostik sollte man denn nur bei Blähungen machen? Häufig sehe ich, dass eine Koloskopie gemacht worden ist. Bei Blähungen erweist sich die Koloskopie jedoch in den allermeisten Fällen als nutzlos. Da wird dann reingeschaut und dann sagt der Gastroenterologe, ja, Sie haben nichts, also haben Sie einen Reizdarm, nehmen Sie Psychotherapeutika ein oder geben Sie zum Psychiater. Diagnosen, die meistens zu Blähungen führen, nämlich Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz, Glutenintoleranz, Nahrungsmittelallergien, Bauchspeicheldrüsenschwäche, Gallenschwäche, die werden natürlich mit der Koloskopie alle nicht gefunden. Danach müsste eigentlich gefahndet werden, wenn ich wirklich starke Blähungen habe. Die Eingangsuntersuchung sollte immer eine Stuhluntersuchung sein, und zwar auf die Fette. Wenn ich keine Fettverdauungsstörung habe, dann habe ich auch keine Malabsorption, also keine Aufnahmestörung im Darm. Finde ich jedoch deutlich erhöht Fette, dann muss ich eben die eben erwähnten Ursachen auch noch ausschließen.
Ist der Säurebasenhaushalt längerfristig gestört, so hat das auch Auswirkungen auf die Darmflora. Dieser Mikroorganismen-Community, die für die Abwehr von Krankheitserregern ja so wesentlich ist, sollte man unbedingt wieder auf die Beine helfen, rät Dagmar Mönnick.
Die Darmflora ist sozusagen der Rasenteppich, der unseren Darm innen auskleidet. Und bei einigen Menschen ist diese Darmflora so stark gestört, dass vielleicht nur 60% noch aktiv ist. Und diese 40% wieder zu aktivieren, dafür gibt es einige Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel Heilerde zu sich nehmen, homöopathische Mittel, Symbioflor. Oder eben eine basische Ernährung ist auf jeden Fall sehr förderlich für die Darmflora. Auch reichlich Verzehr von Möhren wirkt sich positiv auf die Darmflora aus. Das sind erstmal so Dinge, die man selber gut in die Wege leiten kann und die dann eben zu einer Besserung führen. Man kann auch homöopathische Mittel nehmen. Ein einfaches Mittel ist immer Calcium Carbonicum. Da kann man auch nicht so viel mit verkehrt machen, deswegen empfehle ich es immer gerne. Das ist sehr schön, um die Darmflora anzuregen. Aber es ist eben nicht so gedacht, nur Defizite auszugleichen, sondern es ist immer im Sinne der Ganzheitlichkeit, dass man an allen Stellen guckt und dass man versucht, an der Ursache zu arbeiten und zu gucken, wie man das verbessern kann.
Wie einfach es eigentlich ist, wieder gesund zu werden bzw. gesund zu bleiben, indem wir uns gut informieren, mit mehr Bedacht einkaufen und essen, das findet Bernd-Joachim Vollmer und weiß von vielen Lebensmitteln um ihre Heilwirkung.
Auch Reis, Kartoffeln, viele Obst- und Gemüsesorten kann man, sofern unbelastet, dort problemlos einordnen. Dann hätten wir noch als natürliches Probiotikum das bereits erwähnte unschlagbare Sauerkraut, die krebshemmende Eigenschaft des Brokkoli, das entzündungsbekämpfende Potenzial des Kohls, die Enzyme der Ananas zum Abbau von Giftstoffen, die Gallenspezialistin Artischocke, das Rundumpaket Avocado oder auch das Gurkenwasser als Gichtmittel und rote Beete gegen Viren. Dies ist nur eine kleine Anzahl von Lebensmitteln, die richtig und konsequent eingesetzt viele der auf dem Markt befindlichen Medikamente überflüssig machen würden. Der Koch bzw. die Köchin wäre gleichzeitig Arzt und Ernährungswissenschaftler in einem.
Was wir unserem Organismus allerdings zumuten, greifen wir über einen längeren Zeitraum bedenkenlos zu minderwertiger Nahrung, Genussmitteln und Antibiotika, ist ebenso beachtlich wie nachhaltig schädigend für unseren Darm.
Eines sollte jedem klar sein. Unsere Gesundheit ist stark vom Zusammenspiel kleinster Lebewesen abhängig und wie wir mit ihnen umgehen. Manche Bakterien hassen Chemie, andere lieben sie. Die, die sie lieben, sind lebensfeindlich. Denken wir kurz zurück an die unzähligen chemischen Zusätze in Fertignahrung oder Medikamenten. Sie bilden demnach eine stetige Gefahr für unsere Darmflora und stören das Gleichgewicht der bakteriellen Gemeinschaft empfindlich. Es ist ein Appell an die Verantwortung der Ärzte, ob oder wann man überhaupt für chemische Präparate zum Stift greift. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist es sicherlich keine Frage. Aber bei harmlosen oder chronischen sollte man möglichst sanfte Mittel zum Einsatz bringen. Dann ist da noch der größte Feind unserer Bakterienflora, das Antibiotikum. Jahrzehntelang bei jedem noch so kleinen Schnupfen über Tage oder gar Wochen verabreicht, kann unsere Bakterienflora so stark reduziert werden, dass der Wurmfortsatz unseres Blinddarms zum Einsatz kommen muss. Ja, auch hier hören Sie richtig. Diese kleinen Zotten, die unterhalb des Blinddarms angebracht sind, haben tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Bei einer vollkommenen Reduktion unserer Bakterienflora, wie eben durch Antibiotika, aber auch nach einer schweren Durchfallerkrankung, kommt der große Auftritt unseres Appendix, wie er fachsprachlich genannt wird. Die Sicherung oder, wenn man so will, das Backup unserer Darmflora liegt in seinem Aufgabenbereich, in dem die genaue Zusammensetzung der Bakterienstämme für den Fall eines GAUs, des größten anzunehmenden Unfalls für das Ökosystem Darm, für einen Wiederaufbau abgespeichert ist.
Der Wurmfortsatz, das Anhängsel vom Blinddarm, ist, wie sollte es anders sein, natürlich nicht sinnlos in unserem Körper vorhanden, sondern hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Dient er doch als praktisches Auffanglager für nützliche Bakterien, erklärt die Mikrobiologin Julia Enders.
Unser Blinddarm gilt als unnötiges Organ. Kein Arzt auf der ganzen Welt würde allerdings einem Patienten mit schlimmen Bauchschmerzen den Blinddarm rausnehmen. Der Blinddarm ist ein offiziell wichtiger Teil des Dickdarms. Das, was man Menschen rausoperiert, ist der sogenannte Wurmfortsatz, der unten am Blinddarm dranhängt. Er sieht noch nicht mal wie ein echtes Stück Darm aus, sondern eher wie ein unaufgeblasener Luftballon mit dem Clowns Tiereform. Kein Wunder, dass ihn da niemand ernst nimmt und ihm nach dem nächstgrößeren Darmteil, an dem er dranhängt, benennt. So wie wenn man sagt, ich wohne in Frankfurt, obwohl man in Lorsbach lebt. Unser Wurmfortsatz ist nicht nur zu winzig, um sich mit Nahrungsbrei zu beschäftigen, er hängt auch noch an einer Stelle, zu der kaum Essen hinkommt. Der Dünndarm mündet ein Stück weiter oben, seitlich in den Dickdarm und übergeht ihn damit einfach. Wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, das eher von unten zuschauen kann, was die Welt über es hinwegschiebt. Der Wurmfortsatz sitzt also an einer vortrefflichen Stelle. Weit genug weg, um sich nicht mit dem ganzen Nahrungskram zu beschäftigen, aber nah genug dran, um sich alle fremden Mikroben anzuschauen. Während in den Wänden des Dickdarms große Lager mit Immunzellen sind, besteht der Wurmfortsatz fast ausschließlich aus Immungewebe. Kommt hier ein schlechter Keim vorbei, ist er rundherum umzingelt.
Bei diesen kleinen Mikrohelfern kann man im Bereich des Blinddarms von über 1 Milliarde Bakterien pro Gramm Darminhalt ausgehen. So gut wie die Welt des Verdauungstraktes organisiert ist, so herrscht dort wie im außerorganischen Leben Krieg und Frieden. Zwei der sehr weit verbreiteten und geradezu alltäglichen Darmbeschwerden sind die Verstopfung und der Durchfall. Fast ein Fünftel der deutschen Bevölkerung leidet an einer zu trägen Darmtätigkeit.
10-20% der Deutschen haben Verstopfung. Wer zu dieser Clique dazugehören will, sollte mindestens 2 der folgenden Anforderungen erfüllen. Man hat seltener als 3-mal pro Woche Stuhlgang. Ein Viertel aller Stuhlgänge sind besonders hart, oft in kleinen Pünktchenportionen. Man muss sie mit Kraft heraus befördern, schafft es nur, wenn man nachhilft, mit Mittelchen oder Tricks, oder man fühlt sich nicht vollständig entleert, wenn man das Klo verlässt. Bei Verstopfungen arbeiten die Nerven und Muskeln des Darms nicht mehr ganz so zielstrebig auf ein Ziel hin. Meistens funktionieren Verdauung und Transport noch normal schnell. Nur ganz am Ende vom Dickdarm ist man sich nicht mehr einig, ob das unbedingt sofort raus muss oder nicht.
Ursachen können neben Stoffwechselstörungen folgende sein.
Mögliche Ursachen sind Fehlernährung, zu wenig Flüssigkeitszufuhr, psychische Einflüsse, krankhafte Veränderungen des Darms, Bewegungsmangel im Bereich der Bauchmuskulatur, Einflüsse einer fehlerhaften Wirbelsäule, Stauung im Bauchraum durch Ansammlungen von Fettgewebe oder Lymphe, Entzündungen von Organen im Bauchraum, Schilddrüsenunterfunktion, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Missbrauch von Abführmitteln, Antibiotika. Außerdem können Schwermetallvergiftungen durch Blei, Cadmium oder Quecksilber die Darmfunktionen erheblich beeinträchtigen.
Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh, oh, oh. Oh yeah. Noch Buttercremetorte und Bienenstich. Oh, oh, oh. Oh yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linzer und Marzipantorte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne. Aber bitte mit Sahne. War es schließlich vorbei. Oh, oh. Oh, yeah. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Oh, yeah. Auf dem Sarg gab's statt Kränzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne. Aber bitte mit Sahne. Noch ein Tässchen Kaffee. Noch ein kleines bisschen.
Kuchen mit Sahne und alles Süße im Übermaß, das ist oft ein Platzhalter für die fehlende Süße oder auch die Liebe im Leben. Auf der körperlichen Ebene nennt man es Zuckerharnruhr, also Zuckerdurchfall, bestens bekannt als Diabetes. Dass zwischen dem Darm und dem Gehirn Ähnlichkeiten bestehen, ist nicht von der Hand zu weisen und der Darm wird somit auch gerne das zweite Gehirn oder Bauchgehirn genannt. Somit ist es auch logisch, dass Psychopharmaka mit ihrer Wirkung nicht bei der Seele Halt machen.
Allen Medikamenten, die auf der psychischen Ebene eingesetzt werden, ist gemein, dass man dieselben Wirkungen, die sie auf das Gehirn ausüben, auch beim Darm feststellen kann. Wird das Gehirn angeregt, passiert beim Darm dasselbe. Wird jemand ruhig gestellt, passiert es auch mit dem Darm. Für alle anderen Organe gilt das nicht. Da liegt die Annahme nicht fern, es müsse im Darm ein zweites Gehirn geben, sozusagen einen Ableger unseres Vernunftzentrums, das unbewusst in unserem Körper existiert. Richtig. Man nennt es fachsprachlich enterisches Nervensystem, weil es im Darm eingebettet ist und aus einem Nervengeflecht besteht, dessen Wirkungsspektrum vom Anfang der Speiseröhre bis zum Darmausgang hin reicht.
Der große Neurologe und Psychoanalytiker Sigmund Freud hat den Stuhlgang als Akt des Gebens und Schenkens bezeichnet. Betrachtet man unter diesem Aspekt beispielsweise die Verstopfung, so könnte sie ein Zeichen dafür sein, zu sehr am Materiellen festzuhalten. Über den Darm und auch über seinen Symbolgehalt philosophiert hier nun zum Schluss noch der Gelegenheitssammler Beppo Obermeier.
Der Darm, das ist ein rechtes Tabu. Mit allem, was da drinnen ist, was da nein soll oder naus muss, da redet der Mensch nicht gern darüber. Nein, das ist ihm nicht so recht. Also die Wörter, die das umschreiben, die damit zu tun haben, die benutzt der Mensch schon sehr leichtfüßig und unbefangen, aber eben nur synonym. Also der Mensch bezeichnet dann du nicht gut leicht als Arschloch, Entschuldigung, oder ein Missgeschick leicht als Scheiße, Entschuldigung, oder sagt pupp mich nicht an oder mei, du kriegst gleich einen Einlauf. Aber wenn er dann wirklich einmal einen richtigen Einlauf bei sich selbst vornehmen muss oder will und er braucht das entsprechende Gerät und er ist in der Apotheke, mei, da ist er schon sehr froh, wenn der Apotheker sagt, mei, Sie wollen einen Irrigator kaufen. Ja, da ist man wirklich erleichtert, dass das Wort so ganz anders klingt, gell? Nun ja, selbst die Herkunft des Wortes Darm ist ja Gardelschlag. Es stammt ganz höchstwahrscheinlich von einem griechischen Wort ab, wo es so viel heißt wie Loch, also hat der Darm immer schon geheißen, Entschuldigung, Arschloch, ja. Also immer kompromittiert er den Menschen, er hat Geräusche und Gerüche und man kann ihn nicht kontrollieren, wenn man muss, da muss man, da kann man nicht, nein, da muss man. Und es ist auch kein Wunder, dass man den Darm und besonders eben diesen Dickdarm, der mit der Außenwelt kontaktiert, dass man den also ein bisschen gern unter den Teppich kehrt. Aber das rächt sich halt, weil unterm Teppich, da fängt es da an zu gammeln und zu stinken und es gibt da noch mehr Gase und mei, wenigstens hat man das Wort Furz ja verbal domestiziert als Pups, das klingt halt niedlich, das kann man sich ja vielleicht schon mal leisten. Mei, nun ist es ja kein Wunder, dass so ein langes und großes Gebilde wie der Darm, also heute nicht lang und groß, sondern eher lang und breit, dass dessen Existenz durchaus eben spürbar sein muss. Also es ist ja langläufig bekannt, dass der Darm in der Gesamtlänge so um die 7 Meter misst. Davon allein misst der Dickdarm schon 1,5 Meter. So ein gesunder Dickdarm, der hat da so einen Durchmesser von 5 bis 6 Zentimetern. Und jetzt muss ich sagen, bei all dem Schrott, was man da oben in die Guschen reinfüllt, was man Lebensmittel nennt, das landet irgendwann nach Aufspaltungen und Verwertungen im Dickdarm und das ist aus solcher Konsistenz, dass die Darmwände damit behaftet werden und der Darm halt, wie er so ist, flexibel und nachgiebig, er dehnt sich halt, aber sein innerer Wandbehang, der ist halt hart und verkrustet und also kann der Darm sich nicht mehr zusammenziehen, er bleibt halt in dieser breiten, gedehnten Stellung wird hart, kann nicht mehr peristaltisch tätig werden, es ist keine Bewegung mehr möglich und so ein kranker Dickdarm, der also saumäßig verkrustet ist innen drin, gell, der hat kein Durchmesser mehr von 5 cm. Na, das ist stellenweise ein Durchmesser von 40 cm. Das muss man sich einmal vorstellen. Und wenn ein gesunder Darm, ein Dickdarm rede ich jetzt von, ja, wenn ein gesunder Dickdarm um die 2,5 Kilogramm wiegt, da wirkt ein kranker Dickdarm, jetzt hören Sie zu, bis zu 18 Kilo. Und das hat der Mensch in seinem Bauch drin, ja, verhärtet, unbeweglich. Und selbst wenn der Dickdarm ein solches Durchmesser von 40 Zentimetern haben sollte, in der Mitte ist er höchstens ein Bleistift großes Durchmesserle für den ganzen Kot und da ist keine Bewegung, da kann man nur von oben nachfüllen und hoffen, dass es irgendwann unten rauskommt. Also das schleppt der Mensch mit sich rum, dass es krank macht und entzündet. Nein, man sagt nicht umsonst, der Tod sitzt im Darm und da ist in erster Linie der Dickdarm mit gemeint, weil der Dickdarm, wie gesagt, da wird der ganzen Sache Form gegeben, das Wasser wird entzogen, es wird hart und derjenige, der den Stuhlgang nur gar nicht rauslassen mag, der entzieht der Darm dem immer mehr Wasser und was, am Ende hat man eine schwarze Kohle drin. Und da sehen wir schon einen sehr schönen Hinweis darauf, dass Kot und Geld eigentlich schon in alten Zeiten immer synonym gebraucht wurden. Also Kohle ist halt ein anderes Wort für Geld kohlrabenschwarzer Stuhl, das heißt, man hat ihn festgehalten, man wollte ihn nicht entlassen in die Welt. Und diese Art von Geiz ist halt irgendwie nicht ganz zuträglich, denn die verursacht im Darm sicherlich Entzündungen und andere Sachen. Die Angst, dass man genug zum Überleben hat, die hat halt noch kaum geholfen, weil während der Dünndarm ja so alles sehr zerlegt, verwertet, er schaut sich alles an, gell? Der Dünndarm steht eher so für die bewusste Ort, für das Bewusstsein im Menschen. Und der Dickdarm, in dem wird halt nichts mehr zerlegt, da wird nur noch entzogen, da wird's dunkel. Und der Dickdarm steht deshalb auch fürs Unbewusste. Und deshalb macht der Dickdarm den Menschen auch mehr Angst. Es ist also nicht nur das Unästhetische, wenn es da halt einmal ein bisschen riecht oder so. Nein, das ist halt dieses gespaltene Verhältnis zum großen Unbewussten, weil der Mensch vielleicht, selbst wo er das noch nicht wusste, spürte, dass das Unbewusstsein unsäglich viel mehr ausmacht vom Menschen als das kleine Bewusstsein. Ja, nicht umsonst hat ja der ganze Darm eine ähnliche Gestalt wie das Hirn. Ja, schon die Hildegard von Bingen sagte ja, der Darm denkt mit und das Hirn verdaut mit. Und da hat die Frau recht gehabt. Denn erstens verdauen wir mit dem Hirn eben die nichtstofflichen Dinge und zweitens hat man ja auch im Darm schon Nervenzellen gefunden, die dem im Hirn sehr ähnlich sind. Nun, der Dickdarm lehrt uns also, wir sollen das Geld ausgeben, eintauschen für Dinge, die das Leben bereichern. Und wenn wir das dann gelernt haben, ja, diesen Akt des Loslassens, da können wir auch eines Tages ganz geschmeidig sterben. Also so, wie die Wurst dann aus dem Darm herausflutscht, so wird die Seele dann aus dem Körper hinausflutschen.
Das war unsere Spätlese-Spezialsendung, die sich heute auf die Reise zu unserem Darm begab. Es sprachen Alice Meckel und Volkmar Wetzel. Redaktion Matthias Lindner. Wir wünschen Ihnen noch einen friedlichen Abend bei bester Verdauung. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, das wünschen Ihnen Jens-Peter Groth und das Spätlese-Team.
Drohend wie Trommelklang, bald stürzt eine ganze Armee die Treppe hinauf und die Flure entlang. Dort steht das kalte Buffet. Zunächst regiert noch die Hinterlist, doch bald schon brutale Gewalt. Da spießt man, was aufzuspießen ist, die Faust um die Gabel geballt. Mit feurigem Blick und mit Schaum vor dem Mund kämpft jeder für sich allein und schiebt sich in seinen gefräßigen Schlund, was immer hineinpasst, hinein. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Da blitzen die Messer, da prallt das Geschirr mit elementarer Wucht. Auf Köpfe und Leiber und aus dem Gewirr versucht ein Kellner die Flucht. Ein paar Veteranen im Hintergrund tragen Narben auf Hand und Gesicht. Quer über die Nase und rings um den Mund wohin halt die Gabel sticht. Ein tosendes Schmatzen erfüllet den Raum, das grunzt, das rülpst und das quiekt. Fast hört man des Kellners Hilferuf kaum, der machtlos am Boden liegt. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Da braust es noch einmal wie ein Orkan, ein Recke mit Übergewicht. Wirft sich aufs Buffet im Größenwahn, worauf es donnernd zerbricht. Nur leises Verdauen dringt noch an das Ohr, das Schlachtfeld wird nach und nach still. Unter Trümmern sieht angstvoll ein Kellner hervor, der längst nicht mehr fliehen will. Eine Dame träumt lächelnd vom Heldentod, gebettet in Kaviar und Sekt. Derweil sie was übrig zu bleiben droht, blitzschnell in die Handtasche steckt. Das war die Schlacht am kalten Buffet, von fern tönt das Rückzugssignal. Viel Feind, viel Ehr und viel Frikassee, na denn Prost bis zum nächsten Mal. Hurra! Na denn Prost bis zum nächsten Mal. Das war die Schlacht am kalten Buffet und von dem vereinnahmten Geld gehen 10%, welch noble Idee, als Spende an Brot für die Welt. Hurra! Als Spender an Brot für die Welt.